Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Alina Herrmann und Professor Clemens Becker zum Thema Ein Problem unter dem Brennglas. Wie bereiten wir unser Gesundheitssystem auf Hitzewellen vor? Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute sind bei uns zu Gast Frau Alina Herrmann und Herr Clemens Becker. Beide werden sich wie üblich auch selber noch mal kurz vorstellen. Und wir nehmen diesen Podcast Ende Juni 2024 auf. Und zumindest in Nordrhein-Westfalen ist im Moment eine Wetterlage, die wir in diesem Jahr noch gar nicht so häufig hatten, denn es ist wirklich heiß und warm im Moment. Das hat auch seine schönen Seiten. Man kann nach der Arbeit vielleicht nochmal ins Schwimmbad gehen oder draußen abends entspannt Fußball gucken. Die Fußball-Europameisterschaft läuft ja auch gerade noch, aber Hitze kann tatsächlich auch ein Problem darstellen. Wer in den letzten Wochen vielleicht durch die Nachricht geguckt hat, hat möglicherweise mitbekommen, dass auf der Hadsch, der Pilgerreise der Muslims in Saudi-Arabien, hunderte Leute mehr oder weniger direkt an Hitzefolgen verstorben sind. Und wir möchten heute auf einer Makroebene mal besprechen, wie das Wetterphänomen Hitze unser Gesundheitssystem tangiert und belastet, die einzelnen Sektoren so ein bisschen beleuchten, den ambulanten und den stationären Bereich, und das auch etwas graduiert besprechen, bei einer moderaten Hitze, wie das im Moment der Fall ist, aber durchaus auch hinweisen auf Extremwetterlagen und am Ende auch die Frage stellen, sind wir, ist das Gesundheitssystem überhaupt auf sowas vorbereitet oder was müsste man vielleicht noch tun? Ganz am Anfang aber, wie gesagt, würde ich kurz das Wort weiterreichen und sage da Ladies first und würde Frau Herrmann bitten, sich ganz kurz vorzustellen.
Ja, vielen Dank, Herr Sturm. Mein Name ist Alina Herrmann. Ich arbeite am Institut für Global Health am Uniklinikum Heidelberg, habe dort eine Arbeitsgruppe, die sich mit Nachhaltigkeit und Klimaresilienz im Gesundheitssystem beschäftigt und bin auch noch mit einem Stellenanteil am Institut für Allgemeinmedizin in Köln, welches auch einen Schwerpunkt auf der Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten im Klimawandel hat.
Super, vielen Dank. Herr Becker.
Clemens Becker, ich komme auch aus Heidelberg. In der Uniklinik leite ich den Bereich der digitalen Altersmedizin. Ich habe aber sehr lange auch klinisch gearbeitet, so an dem Hitzethema bin ich seit ungefähr 20 Jahren jetzt dran. Das liegt mir wirklich am Herzen. Und wir haben eine Reihe von Projekten diesbezüglich durchgeführt. Ich war auch in der politischen Beratung tätig im Kontext von BMG, Bund, Länderkommission, und freue mich darauf, dass wir über die Erfahrungen, aber auch die Konsequenzen daraus dann heute diskutieren und sprechen können. Danke.
Genau, ich möchte auch nicht verschweigen, dass Sie beide in unterschiedlicher Funktion als Autor und Herausgeber an einem Lehrbuch mitgearbeitet haben, Lehrbuch zur geriatrischen Versorgung, zur Geriatrie, was im Kohlhammer Verlag erschienen ist und was wir euch in die Shownotes verlinken werden, und auch wesentliche Aspekte dieses Gespräches heute, thematische Inhalte, sind da natürlich aufgeführt, sodass man das auch gut nochmal nachlesen könnte. Ja, Frau Herrmann, so als Einstieg, Klimawandel ist in aller Munde, Klimaveränderungen, Hitze, wie gesagt. Wie ist das denn in Deutschland? Kann man für Deutschland sagen, dass es in Deutschland in allen Regionen gleichmäßig wärmer wird? Oder gibt es da möglicherweise regionale Unterschiede? Gibt es schon Modelle dafür? Können Sie darüber was berichten?
Ja, es gibt da ziemlich gute Daten dafür. Und Klimawandel ist immer ein Phänomen, was sich regional unterschiedlich darstellt. Es gibt globale Trends, die eben gleich sind wie die graduelle Erwärmung und auch die Zunahme von Wetterextremen, aber trotzdem hat man eben regional nochmal Unterschiede. Für das Hitzethema kann man zum Beispiel in Deutschland sagen, dass natürlich Regionen, die vorher auch schon von Hitze betroffen waren, ganz besonders der Rheingraben, natürlich auch zukünftig eben noch heißer werden und dass es potenziell in Regionen wie Norddeutschland eben ein etwas geringeres Problem sein wird. Insgesamt nehmen aber eben die Intensität, die Dauer und auch die Häufigkeit von Hitzewellen weltweit zu.
Okay, also Deutschland ist in dem Fall nicht Deutschland, sondern es gibt regionale Unterschiede, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und wenn wir jetzt schon mal die Temperaturen, die aktuell gerade so herrschen, also jetzt 28, 29 Grad nehmen, also ich würde sagen, das ist eine moderate Hitzebelastung, und Ihren Tätigkeitsschwerpunkt mit einbeziehen, also den ambulanten Versorgungssektor, machen sich solche Temperaturen schon bemerkbar, zum Beispiel in der hausärztlichen Versorgung?
Ja, also dazu kann man erstmal sagen, dass wir vom Deutschen Wetterdienst ein gut entwickeltes Hitzewarnsystem haben. Und da geht man erstmal davon aus, dass eine Gesundheitsbelastung ab einer Temperatur von 32 Grad über zwei Tage mit einer unzureichenden nächtlichen Abkühlung eintritt. Eine extreme Hitzebelastung tritt dann bei 38 Grad gefühlter Temperatur auf. Und wenn man aufmerksam ist, fragt man sich vielleicht kurz, warum gefühlte Temperatur, aber was dabei eben ganz wichtig ist, ist, dass es nicht nur die Lufttemperatur ist, sondern insbesondere eben auch die Luftfeuchte, auch Windgeschwindigkeit spielt da eine Rolle, weil es zum Beispiel beim Schwitzen natürlich eine große Rolle für den menschlichen Körper spielt, ob wir eine trockene Hitze oder eben eine feuchte Hitze haben, weil wir einfach als Menschen mit einer trockenen Hitze noch etwas besser umgehen können. Insofern würde ich sagen, also wirklich gesundheitsrelevant wird es eben eher ab 32 Grad. Und in Deutschland kann man auch ganz gut mittlerweile sagen, was die Risikogruppen sind. Wir haben hier eigentlich vor allen Dingen einen Anstieg von Hospitalisierung und auch vor allem von Todesfällen bei Menschen über 75 Jahren. Wir haben auch eine Belastung von Kleinkindern. Wir haben eine Belastung zum Beispiel von Schwangeren. Das heißt, es gibt schon bestimmte Zielgruppen, die eben dann auch im ambulanten Sektor besonders beachtet werden müssen.
Wenn ich kurz ergänzen darf, also was auch wichtig ist, vor allem wenn es um die extreme Hitze geht, das sind Menschen, die zum Beispiel im Baugewerbe im Außenbereich arbeiten. Also da müssen wir dann auch drüber nachdenken, ob es also Tätigkeitsverbote geben muss. Oder eine andere Gruppe, wo es auch die ersten Todesfälle gab, sind Erntehelfer. Also es gibt gerade im beruflichen Bereich, das ist auch eine zunehmende Sensibilisierung der Berufsgenossenschaften, auch Berufe, das ist vielleicht bei 32 Grad und Pausen noch nicht so das Thema, aber bei Temperaturen über 37 Grad, vor allem wenn die Menschen schwer körperlich arbeiten, kann das in wenigen Stunden absolut lebensbedrohlich werden.
Jetzt von 28, 29 Grad bis zu 32 ist es ja nicht mehr so weit weg, und ich sage jetzt mal die Prognose, es wird diesen Sommer auch noch über 32 Grad warm werden, auch noch über mehrere Tage. Ich würde es gerne versuchen, nochmal praktisch zu machen. Was ändert sich für einen hausärztlichen Kollegen? Ändert sich da was bei den Hausbesuchen? Weist der mehr Patienten vielleicht ein, weil das Trinken zu Hause nicht mehr so klappt? Bekommen Sie Rückmeldungen von Pflegediensten, wo man nochmal hinfahren soll? Also wie ist das auf der praktischen Ebene?
Ja, also Sie fragen auf der praktischen Ebene. Ich gebe noch einmal ganz kurz auf der wissenschaftlichen Ebene Antwort. Denn tatsächlich ist es so, dass was die Inanspruchnahme von ambulanten Leistungen angeht, da fehlen uns tatsächlich die Daten, weil es leider auch wegen der Datenverfügbarkeit viel schwieriger ist, da Studien durchzuführen. Prinzipiell wissen wir aber, dass auch aus England, dass im ambulanten Bereich die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gar nicht unbedingt ansteigt. Wir haben auch aus qualitativen Interviews oft schon rausgehört, dass dann eher gesagt wird, da ist eigentlich weniger los bei mir, wenn es heiß ist. Die Leute bleiben dann eher zu Hause. Und man weiß zum Beispiel auch, dass es bei der Sterblichkeit vor allen Dingen kardiovaskuläre Risikofaktoren sind, beziehungsweise kardiovaskuläre Todesfälle, und das aber in der Hospitalisierung so nicht zu sehen ist, sodass also auch die Theorie besteht, dass die Menschen dann einfach schnell versterben und eben gar nicht sozusagen erstmal das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Das heißt also, worauf muss ich mich in meiner Praxis einstellen? Es ist nicht zwangsläufig so, dass einem die Türen eingerannt werden in einer Hitzewelle, sondern es ist tatsächlich eher so, dass die Menschen eben trotzdem leiden und auch versterben und dass wir vor allen Dingen präventiv tätig werden müssen. Das heißt, wir können die Menschen und vor allen Dingen auch die Angehörigen von Pflegebedürftigen darauf vorbereiten und dafür sensibilisieren, dass Hitze gefährlich sein kann. Wir können sie dazu beraten, wie sie sich selber verhalten sollen oder wie sie eben Angehörigen, die sie pflegen, besser sorgen können, indem sie zum Beispiel aktive Abkühlung durch Armfußbäder oder auch Kältewickel vornehmen, dass Ventilatoren genutzt werden bis zu einer gewissen Gradzahl. Und wir können auch versuchen, Medikamente anzupassen, weil eben bestimmte Medikamente in Hitzewellen, wie zum Beispiel Blutdruckmedikamente oder auch Diuretika, etwas anders dosiert werden müssen.
Wie sähe das konkret aus, wie gesagt? Also werden da die Dosen reduziert, weil sich der Blutdruck aufgrund der Hitze physiologisch dann, oder nicht physiologisch, aber aufgrund der Hitze verändert?
Ja, genau. Auch hier wieder eine abwägende Antwort. Wenn man sich die internationalen Empfehlungen anschaut, dann steht überall, man soll Medikamente anpassen. Es gibt aber relativ wenig dazu, wie man das tun soll, weil es natürlich eine extrem individuelle Entscheidung bleibt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es insbesondere bei Medikamenten, die man kurzfristig anpassen kann, und das sind Blutdruckmedikamente, das ist Insulin, das ist sind Wassertabletten, dass man da eben auch erstmal ein intensiviertes Monitoring braucht von den Leuten. Das heißt, wenn irgendwie möglich, wenn die Leute das selber noch hinbekommen oder das eben Pflegende machen können, dann sollte eben der Blutdruck gemessen werden und darauf angepasst dann vielleicht auch die Dosis etwas reduziert werden oder eben eine Gewichtsmessung vornehmen bei einer Diuretikagabe und bei einem schnellen Gewichtsverlust oder einer schnellen Gewichtszunahme dadurch anpassen und eben auch ein engmaschigeres Blutzuckermonitoring machen, weil wir auch wissen, dass die Leute sich auch anders ernähren, wenn es heiß wird, häufig weniger essen und dann eventuell auch die Insulindosen anders genutzt werden müssen.
Wenn ich kurz vielleicht ergänzen darf, bin bei allem dabei. Also es gibt so ein paar Dinge. Wir haben ja in der Regel eine Situation, dass wir einen Vorlauf von etwa 4 bis 5 Tagen haben, bis die Hitzewellen in Deutschland ankommen. Und das ist so ein Zeitfenster, was man unbedingt nutzen muss. Das eine ist, dass man täglich Temperatur messen sollte, weil das Ansteigen der Körperkerntemperatur möglicherweise einen potenziellen Hitzeschlag vorankündigt. Also wenn die Temperaturen über 38 steigen, ist das aus der Laienperspektive ein absolutes Warnsignal. Und dass man das Gewicht eben nicht nur zum Monitoring halt bei dem Pausieren der Diuretika benutzt, sondern dass man vor allem eben das Gewicht vor der Hitzewelle misst, um ein Ausgangsgewicht zu haben und das da zum Beispiel zweitäglich zu kontrollieren. Und wenn das Gewicht dann eben ungewollt um 1 Kilo oder mehr nach unten geht, heißt das, dass es Hydratationsprobleme, also in der Regel Dehydratationsprobleme gibt. Das andere, was bei den Medikamenten häufig zu wenig genutzt wird, ist die Analyse der anticholinergen Medikamente. Und das sollte im Idealfall halt im April oder im Mai erfolgen, dass man dann so eine Art Klimavisite macht und eben nochmal schaut, weil das sind Medikamente, die auf die Schwitzfähigkeit einen enormen Einfluss haben, der gerade auch in Ihrem Fachgebiet hat, das eine große Bedeutung. Und das wissen die Laien in der Regel nicht. Also Blutdruckmedikamente oder solche Sachen sind eher, also Diuretika zum Beispiel, sind eher Laienwissen auch. Aber es gibt eben Medikamente. Ein anderes Beispiel wäre die transdermalen Schmerzpflaster, die zum Beispiel bei Fentanyl bei einer großen Hitzebelastung das 4- oder 8-fache an Dosis abgeben könnten. Und das könnte bedeuten, dass die Menschen an einer tödlichen Opiatintoxikation versterben. Und dafür gibt es Webseiten, also zum Beispiel dosing.de, das kann man sich angucken. Herr Hafli in Heidelberg hat solche Adaptationstabellen entwickelt. Und das ist wirklich dringend notwendiges Wissen, was nicht immer in der ambulanten Medizin, aber auch im stationären Bereich vorhanden ist.
Ja. Ja, und wenn ich da auch noch kurz, also genau, das sind, glaube ich, alles noch sehr wichtige Punkte. Bei den transdermalen Applikationsformen ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass zum Beispiel, wenn die Haut dann doch so stark schwitzt, dass diese Pflaster gar nicht mehr halten, dann geht es sozusagen in die andere Richtung. Dann wird nämlich das gar nicht mehr abgegeben und es bringt dann auch nichts, auf einem flüssigen Hautfilm sozusagen einen Verband drum zu machen, damit das Pflaster dann irgendwie noch drauf bleibt. Aber wenn quasi da ein Flüssigkeitsfilm dann dazwischen ist, dann wird eben das Medikament auch nicht mehr von der Haut aufgenommen. Insofern ist es sozusagen auch wichtig, da einfach zu schauen, ist das dann die richtige Applikationsform in der Zeit.
Genau, den Punkt, den Sie jetzt ansprachen, der gilt ja im Prinzip für alle transdermalen Applikationswege, muss nicht nur Schmerz sein, könnte auch eine dopaminerge Medikation sein beim Parkinson-Patienten, der vielleicht auch eh nicht mehr schlucken kann und auch nicht mehr gut trinken kann, dann wird es noch schlechter, ne, weil er auch immer unbeweglicher wird. Dennoch so mein Punkt nochmal, Sie haben ja ganz viele wirklich lebenspraktische Hinweise gegeben. Wie ist denn so Ihr Eindruck, Also fragen Angehörige oder Pflegende danach, was kann ich machen, was kann ich präventiv vielleicht auch machen und solche Surrogatparameter wie das Gewicht irgendwie nutzen, oder ist das eher, ja, wird das nicht bearbeitet, nicht nachgefragt?
Wir haben eine Erhebung gemacht in der Hitzewelle in Stuttgart, 100 Haushalte befragt. Es gab keinen einzigen Hausarzt, der das von sich proaktiv angesprochen hat. Und die einzigen Personen, die es angesprochen haben aus Patientenperspektive, waren Leute, die zufällig am Morgen eine SWR4-Sendung von mir gehört hatten und deswegen dann den Hausarzt angerufen haben. Also hier gibt es wirklich einen dringenden Handlungsbedarf. Das ist ja immer, was Frau Hammann auch gesagt hat, die Frage, wer hat da eine Rolle, eine Bringschuld? Und gerade bei Leuten mit kognitiven Einschränkungen, die werden nicht anrufen. Also wenn Menschen depressiv sind, sondern die Leute müssen identifiziert werden. Ich denke, in jeder Praxis muss es eine interne Liste von 10 bis 20 Personen geben, halt, die eben in solchen Situationen aktiv aufgesucht werden müssen. Also Leute, die zum Beispiel auch keine Familie haben. Anderes Thema wäre Obdachlose halt, können wir vielleicht auch noch als Spezialgruppe ansprechen. Aber wenn man da aktiv auf die Menschen nicht zugeht, dann wird das schiefgehen. Mhm.
Ja, und da vielleicht auch noch als kurze Ergänzung. Es gab eine ganz schöne Erhebung in Köln im Rahmen der Entwicklung des dortigen Hitzeaktionsplans, wo auch Seniorinnen und Senioren in Köln mit einer Tür-zu-Tür-Befragung befragt wurden. Und die wurden dazu befragt, welches hitzeprotektive Verhalten sie durchführen. Und da waren schon einige Dinge dabei, sowas wie leichte Kleidung tragen, genug trinken und lüften, wo diese Seniorinnen und Senioren gesagt haben, das machen sie. Aber was von weniger als einem Drittel angegeben wurde, waren eben tatsächlich diese Maßnahmen der aktiven Abkühlung. Also sowas wie regelmäßig mal duschen, Arm- und Fußbäder machen oder auch Ventilatoren nutzen. Und da ist es eigentlich so, dass die besonders wichtig sind, weil ältere Menschen die eigene Thermoregulation eben nicht mehr so ausgeprägt haben wie andere Menschen. Das heißt, dadurch, dass die Hautdurchblutung geringer ist, kann nicht mehr so viel Wärme abgegeben werden. Es wird nicht mehr so viel geschwitzt. Auch dadurch kann nicht so viel Wärme abgegeben werden. Das heißt, dieser typische Tipp, viel trinken, ist zwar grundsätzlich richtig, aber hilft bei älteren Menschen nicht immer. Viele haben auch eine Trinkmengenbegrenzung. Und wenn man die Flüssigkeit nicht ausschwitzen kann, hilft sie auch nicht zur Kühlung. Insofern ist das was man auch nochmal deutlicher kommunizieren sollte. Und idealerweise in Pflegeheimen muss man natürlich auch darüber reden, inwiefern können wir einfach die Räume dort kühl halten. Denn natürlich ist es auch ganz wichtig, wenn wir eine bessere Umgebungstemperatur in den Innenräumen haben, dass dann auch das Risiko geringer ist.
Jetzt haben wir den ambulanten Sektor so ein bisschen beleuchtet, aber Herr Becker, wie ist das denn im stationären Bereich? Vor allem, wenn Patientinnen und Patienten aus dem stationären Bereich wieder entlassen werden, vielleicht auch im Rahmen einer solchen Hitzewelle, gibt es da bestimmte Features oder Dinge, die ich explizit beachten sollte als klinisch tätiger Arzt, der so eine Entlassung vornimmt?
Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Jahr zum ersten Mal auch von einem Gesundheitsministerium eingefordert wird, dass Krankenhäuser im Rahmen ihrer Qualitätssicherung Hitzeaktionspläne ausarbeiten müssen. Und das heißt dann natürlich auch mal Arbeitsgruppen, dass sich Leute damit beschäftigen. Das Gleiche gilt für die stationäre Pflegeeinrichtung. Das ist sehr positiv. Aber bis das greift, wird das sicherlich noch 2-3 Jahre dauern. Das andere ist, dass, wir haben das angesprochen, aus meiner Sicht gibt es 2 große Problembereiche. Das eine ist, dass im Entlassungsmanagement, also in der Vorbereitung, wenn während oder kurz vor einer Hitzewelle entlassen wird, ich fast noch nie ein Krankenhaus aktiv erlebt habe, was die Leute entsprechend vorbereitet. Also zum Beispiel, dass der Bundesmedikationsplan entsprechend mit Hinweisen versehen wird, wie die Leute sich verhalten müssen. Das ist das eine. Und auch solche Hinweise, wie gesagt, wie Trinkmengenbegrenzung oder wie solche Dinge eben entsprechend adaptiert werden müssen. Also wenn es vielleicht 35 Grad hat, dass man dann ungefähr halt in vielen Fällen einen Liter mehr trinken sollte, etc. etc. Oder Temperatur kontrollieren, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das andere ist halt der große Bereich Notaufnahme. Also in den großen Krankenhäusern ist das ja so, dass wir etwa 40.000, zum Teil 50.000, 60.000 Menschen in der Notaufnahme haben. Und mehr als die Hälfte geht dann wieder nach Hause. Und die Frage ist, also wenn Leute mit Dehydratationsproblemen, also zum Beispiel mit einer angestiegenen Körperkerntemperatur, dann da eingewiesen werden, kein Grund für eine stationäre Aufnahme eben identifiziert wird. Die Leute kriegen dann vielleicht eine Infusion und werden wieder nach Hause geschickt. Und da muss man einfach sagen, das ist im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Brennpunkt. Ja, weil da wird nicht geguckt, ob da zu Hause eben irgendwas im Kühlschrank steht oder vielleicht weniger als 3 Gegenstände, ob da möglicherweise halt ein Kasten Mineralwasser in der Wohnung ist und so weiter und so weiter. Also gerade die Notaufnahmen und das Entlassungsmanagement sind für mich extrem wichtige Bereiche, die unbedingt angegangen und verbessert werden müssen. Und das beginnt natürlich mit der Sensibilisierung, aber dass dann eben die Mitarbeiter dort entsprechende Handreichungen auch haben und dass man eine Kommunikationsstruktur hat, also zum Beispiel aus der Notaufnahme akut einen Pflegedienst zu organisieren, wenn der vorher nicht da war, im Sommer, in der Ferienzeit, das ist nicht trivial. Also das sind wirklich Dinge, die man vorbereiten muss. Und ich hoffe, dass durch diese Hinzeaktionspläne das jetzt endlich angeschoben wird.
Ich akzeptiere den Punkt, vor allem jetzt mit dem Behandlungssetting in der Notaufnahme. Ich glaube auch, dass Checklisten durchaus helfen könnten, indem einfach das Pflegepersonal in der Notaufnahme dafür sensibilisiert wird, vielleicht bestimmte Punkte abzufragen. Aber ja, wie sehen Sie das, dass das praktisch umsetzbar ist? Also würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, wenn halt bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind, gibt es eine, wie soll man es nennen, soziale Indikation, sozialmedizinische Indikation, die man aufzunehmen?
Na, das wissen Sie ja auch. Das ist aus MDK-Perspektive derzeit praktisch nicht abbildbar. Das Krankenhaus geht potenziell eben hohes finanzielles Risiko ein. Aber de facto passiert das natürlich. Natürlich in allen Krankenhäusern, wir sind ja keine Unmenschen. Wenn man das nicht organisieren kann, wird natürlich eben im Einzelfall dann eben sowas auch gemacht. Mhm. Ich denke, wo wir hin müssen, das Problem ist, was wir in den Projekten gesehen haben, dass oft die Hausärzte davon ausgehen, dass die Pflegedienste das Problem abarbeiten. Die Pflegedienste sagen, das ist die Aufgabe der Hausärzte. Wenn man aber genauer hinguckt, dann ist es in vielen Fällen eben tatsächlich so, dass tatsächlich wir auch ehrenamtliche Unterstützung brauchen. Also das kann sein eben, dass das aus der Nachbarschaft Menschen sind. Vor allem für das, was Frau Herrmann angesprochen hat, also das Belüften, die Unterstützung halt eben beim Trinken, bei vielen anderen Dingen, brauchen wir entweder die Familien. Und wenn die Familien nicht da sind, brauchen wir ehrenamtliche Helfer. Und das ist ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben in den letzten Jahren immer dafür plädiert, dass vor allem in extreme Hitzezeiten das Ganze eben auch als ein Katastrophenszenario bearbeitet wird. Aber um diesen Hunderten und Tausenden von ehrenamtlichen Helfern aus dem Roten Kreuz, Malteser, Johanniter und so weiter, um die zu mobilisieren, brauchen wir die politische Entscheidung, dass Hitzebelastungen in Deutschland eben auch ein Katastrophenfall sein können oder werden können. Und diese Entscheidungsgrundlage, trotz mehrfacher Appelle, haben wir bisher nicht. Das heißt, wir können regulär auf diese vielen Menschen gar nicht zurückgreifen, obwohl die dafür ausgebildet sind.
Ja, und da kann ich vielleicht auch noch mal anschließen. Also ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt, dass es natürlich ein funktionierendes soziales Netz, der ja einer der besten protektiven Faktoren ist. Und das ist auch häufig eben von Hausärzte, Pflegedienst oder jeglichem medizinischen Personal natürlich auch ein Abschieben von Verantwortlichkeiten gibt. Oder, also wir haben eine Befragung bei Hausärztinnen und Hausärzten in Nürnberg durchgeführt, wo wir auch gesehen haben, es gibt einfach bestimmte Dinge, für die fühlen sich Ärztinnen und Ärzte verantwortlich und für andere Dinge fühlen sie sich vielleicht auch berechtigterweise nicht verantwortlich. Das heißt, ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn wir sehr genau definieren, wer für was verantwortlich ist und dann für diese spezifischen Verantwortlichkeiten eben auch das dann einfordern, dass da Maßnahmen durchgeführt werden. Sowas wie Medikamentenanpassung im Frühjahr ist sicherlich eben eine dezidiert ärztliche Aufgabe. Andere Dinge sind dann eben vielleicht eher in anderen Bereichen angesiedelt. Und wenn wir insgesamt sozusagen eine gute nachbarschaftliche Versorgung haben oder da auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein sozusagen aufeinander zu achten, insbesondere in Hitzewellen, sei es unter Angehörigen oder dass der Enkel dann weiß, in der Hitzewelle muss er halt die Oma zweimal täglich anrufen, um einmal nachzuhören, wie es ihr geht oder mal häufiger vorbeifahren. Das ist etwas, was wir brauchen, sonst werden wir diese Risiken auch nicht in den Griff bekommen.
Das hört sich alles sehr sinnvoll an, setzt aber natürlich auch die uneingeschränkte Akzeptanz des Problems Hitze voraus, wie Sie es gerade skizziert haben, Herr Becker, einfach auch in so einem politischen Rahmen. Ne? Und das scheint im Moment offensichtlich noch nicht gegeben zu sein.
Ja, wir hören an meinem Zögern, dass ich tatsächlich Ihre Skepsis teile. Das entspricht auch der Erfahrung so der letzten 10 Jahre. Also das Bewusstsein ist sicherlich besser geworden. Aber die Handlungsbereitschaft und vor allem die Implementierung ist in vielen Fällen noch nicht gelungen und manchmal regelrecht frustrierend. Also bei dem Beispiel, was wir eben genannt haben, ich denke, wir brauchen für jede Stadt oder für jede Region brauchen wir ein Hitzetelefon, wo eben zum Beispiel eine der ehrenamtlichen Organisationen für diese Phase dann erreichbar ist, um in solchen prekären Lebenssituationen eben dann entsprechende Hilfe unterhalb der formalen Pflege oder des hausärztlichen Handelns eben dann auch zu organisieren. Das wäre so ein Beispiel. Also es gibt jetzt zum Beispiel in Ihrer Region Dortmund, Essen, Duisburg, machen sich jetzt Projekte auf den Weg. Das ist zum Beispiel Dr. Grieben vom Umweltbundesamt in Duisburg. Und wir brauchen solche, wenn man so will, für die Extrembelastung Krisenstäbe, aber wir brauchen eben auch für diese Zeiten zwischen 32 und 37 Grad brauchen wir eben tatsächlich ein Bewusstsein dafür. Und das, was Sie sagen, stimmt natürlich. Also im Moment hat man eher den Eindruck halt, dass die Leute von diesem Thema Klimawandel ein Stück weit wegrücken, weil es möglicherweise auch Angst macht, sich damit eben proaktiv auseinanderzusetzen, aber es hilft ja nichts. Also wir müssen viele Dinge einfach anpacken, sonst kann das eben nicht 5.000, sondern eben auch mal 50.000 Todesfälle in einem Sommer bedeuten.
Ja, ich würde mich zum Ende des Gesprächs gern tatsächlich nochmal so extremen Wetterlagen zuwenden, also extremer Hitze, vielleicht auch mit der einfachen Einstiegsfrage an Sie beide. Ist das eigentlich definiert, so der Wert extreme Hitze? Ab wann wird es da wirklich gefährlich? Und es klang ja auch schon mal an, im Prinzip bewegen wir uns da im Bereich der Katastrophenmedizin oder Katastrophenszenarien, die ja mit einer antizipierbaren Wahrscheinlichkeit auch durchaus realisiert werden könnten. Wie nähert man sich dem Problem an? Also was muss da noch alles beachtet werden, losgelöst von den Dingen, die wir eben schon besprochen haben?
Genau, was die Temperaturen angeht, da muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, oder da hilft auch so ein bisschen der internationale Vergleich. Also wir wissen natürlich schon, dass eine Bevölkerung einfach an, ich würde mal sagen, das Klima angepasst ist, was herrscht. Also die Hitzesterblichkeit nimmt eben in Athen erst deutlich später zu, bei über 35 Grad als in London, wo die Hitzesterblichkeit eben vielleicht schon bei 24 Grad ansteigt. Also das sagen die Studien auch. Das heißt, grundsätzlich sind wir als Gesellschaft schon in gewisser Weise anpassungsfähig. Diese Anpassung muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das sind bauliche Anpassungen, das ist kulturelle Anpassung. Wir wissen, wir haben in Spanien einen komplett anderen Lebenswandel, der eben darauf ausgerichtet ist, das Leben eher in den Morgen- und Abendstunden zu führen und eben eine Siesta zu machen. Das heißt, also da ist schon einiges möglich. Und da wird auch über die Zeit eine Anpassung stattfinden. Aber was eben wirklich gefährlich ist, sind diese Extreme. Und ich glaube, da macht ja auch diese Temperatur von 38 Grad, also diese zweite Warnstufe vom Deutschen Wetterdienst, sehr viel Sinn. Denn unsere Körpertemperatur sollte sich eben um 36 bis 37 Grad bewegen. Und wenn die Umgebungstemperatur höher ist als unsere Körpertemperatur, dann ist auch klar, dass wir das dann irgendwann nicht mehr handeln können oder es eben nicht mehr möglich ist, sich darunter zu regulieren. Und ich glaube, das ist ja auch gerade das, was in Mekka passiert oder auch, wir haben das in den letzten Jahren in Indien und in Pakistan häufig gesehen, wenn da eben wirklich dauerhaft Temperaturen über 40 Grad sind, jetzt in Griechenland auch wieder Urlauber, die da verstorben sind, weil sie bei 40 Grad eine Wanderung vielleicht noch gemacht haben, das sind einfach Extreme, die wir dann nicht mehr so ausgleichen können und wo wir dann vielleicht diese Szenarien brauchen, die Herr Professor Becker schon skizziert hat, eben mit der Mobilisation von freiwilligen Organisationen und so weiter.
Für mich war der Weckruf die Hitze, der Hitzedom oder manche sagen Omega-Wetterlage in Vancouver 2021. Wenn man auf den Globus guckt, ist es so, dass Vancouver ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Frankfurt und Wiesbaden ist. Und im Sommer sind da oft Temperaturen von 15 Grad. Ich habe selber mal da Urlaub gemacht. Und dann war es eben so, dass für etwa 14 Tage 48 Grad in dieser Gegend waren. Und das ist eben das, was Frau Hammann gesagt hat. Also was ohne Vorbereitung abrupt Temperaturanstiege von 20, 25 Grad und mehr eben auch dann für die Menschen dort bedeutet hat. Und auf so eine Situation, ob wir wollen oder nicht, das ist, wenn man so will, das Ahrtal mal Faktor 100, müssen wir uns vorbereiten. Und das kriegen Sie nicht in 3 Tagen geschultert. Sie müssen dafür in allen Teilen, wo das auftreten kann, in Deutschland Krisenstäbe bilden. Sie haben dann die Zuständigkeit, dass über die Regierungspräsidien, das Innenministerium, Sie komplett andere regulatorische Möglichkeiten haben. Also wenn man so will, ist das dann polizeilich oder militärisches Vorgehen. Sie müssen dann gegebenenfalls Urlaubssperren aussprechen. Sie müssen Gesundheitspersonal aus dem Urlaub zurückholen. Sie müssen darüber nachdenken, dass Sie Menschen zum Beispiel im Rheintal evakuieren. Sie müssen Tätigkeitsverbote in bestimmten Berufsgruppen aussprechen. Und dafür haben wir überhaupt keine Voraussetzungen. Das geht nur mit einer komplett anderen gesetzlichen Grundlage. Und dafür brauchen Sie 6 bis 12 Monate Vorbereitungszeit und müssen das anstoßen. Und wenn wir sowas kriegen, und das ist in den nächsten Jahren nicht 100%ig der Fall, aber es kann passieren, dann reden wir über Todeszahlen zwischen 50 und 100.000 innerhalb weniger Tage. Und das ist das Interessante, dass die Politik, also ich bin in der Bund-Länder-Kommission gewesen, in der Anhörung im Baden-Württembergischen Landtag, dass die Leute gesagt haben, das ist unvorstellbar, sowas kann nicht passieren bei uns. Und das ist falsch. Das kann bei uns passieren. Und insofern, die Frage, ob wir uns darauf vorbereiten, ist für mich auch ein Indiz, ob wir dieses Thema Klimawandel und entsprechend damit verbundene Extremwetterlagen, also wir haben ja Flut, andere Dinge, also ob wir das ernst nehmen oder ob wir sagen, alles, was es bisher noch nicht gegeben hat, wird es auch nie geben. Das ist Irrsinn. Also wir sind als Ärzte sozusagen aufgerufen, das zu adressieren und die entsprechenden Schritte auch dafür einzuleiten. Und das heißt, dass wir vielleicht in wenigen Tagen dann vielleicht die Zahl der Toten dann um 50 oder 70% reduzieren.
Und wir sprechen jetzt ja primär über die gesundheitlichen Folgen und lassen vielleicht sogar noch ein bisschen außer Acht, dass solche Extremwetterlagen auch Schäden an der Infrastruktur hinterlassen können, die Energieversorgung gefährdet ist, was ja dann sich sekundär auch wieder auf die Gesundheitsversorgung auswirken kann. Also es ist ein hochkomplexes Problem, was einer, Sie sagen, dringlichen Vorbereitung bedarf.
Absolut. Also wir reden jetzt gar nicht über Ernteausfälle, viele andere Dinge, die da noch auftreten können. Also das muss man einfach mal durchdeklinieren. Und da ist es so, dass die Politik, aber auch sozusagen die entsprechenden verbeamteten Institutionen versagen oder bisher das Thema nicht aufgegriffen haben. Also grundsätzlich in Deutschland wäre das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastropheneinsätze, verantwortlich. Und wenn Sie auf die Webseite gucken, also ich habe mit 2, 3 Mitarbeitern gesprochen, die sagen grundsätzlich ja, aber bisher ist da auf der Handlungsebene null passiert.
Wir haben jetzt ja schon sehr viel über Patientinnen und Patienten gesprochen, aber wenig über mögliche Folgen von Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, sprich pflegende, aber auch ärztliches Personal. Gibt es da Szenarien, wie sich so eine Hitzewelle einfach auf deren körperliche Verfassung auswirkt?
Es gibt insgesamt viele Studien dazu, dass eben die Arbeitsproduktivität stark abnimmt bei Hitze. Das ist schon bei Menschen, die im Büro arbeiten, so. Aber es ist natürlich bei Menschen, die im Krankenhaus oder in Pflegediensten körperlich arbeiten und womöglich auch noch unter Kittel und Maske noch deutlich mehr so. Soweit ich weiß, Herr Becker, Sie haben da ja auch ein paar Befragungen gemacht dazu. Insofern, das ist definitiv auch für die Arbeitgeber extrem wichtig, darauf zu achten, wie kann man da auch das Personal schützen, mehr Pausen geben, auf eine gute Besetzung im Sommer achten, sozusagen Getränke zur Verfügung zu stellen und so weiter.
Ich meine, das ist sicherlich ein Thema, stellen Sie sich vor, in der ambulanten Pflege, das ist oft dann Einsätze im 3. oder 4. Obergeschoss ohne Aufzug. Also das ist richtig schwere körperliche Arbeit, die da zum Teil dann auch geleistet wird. Auch das sollte man unbedingt eben quasi verstehen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass dummerweise eben ein Teil der Hitzewellen in den Ferienzeiten auftreten. Und in den Gesprächen mit den ambulanten Pflegediensten, aber auch in der stationären Pflege ist das immer ein Punkt. Also da muss man wirklich, also es ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wirklich in dieser Zeit sehr sensibel sein. Und bei Extremstereignissen heißt das natürlich auch, dass wir eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern haben und gucken müssen, ob man das gegebenenfalls über Ehrenamt ergänzt, weil wir natürlich weder Frau Herrmann noch ich noch Sie die Patentlösung für alles haben. Aber dieses Problem 2003 in Paris war wirklich eklatant so, dass 50% der Ärzte im Urlaub waren, dass eben viele Menschen in der Pflege im Urlaub waren und dann Menschen in Pflegeeinrichtungen quasi wirklich zum Teil wie die Fliegen gestorben sind. Und also das ist gruselig damals gewesen. Das war für mich sozusagen der Einstieg damals in das Thema, nachdem dann in Deutschland behauptet wurde, bei uns hätte es das gar nicht gegeben. Wir haben es dann untersucht und da waren alleine in Baden-Württemberg sind 2000 Menschen zusätzlich damals verstorben. Also das müssen wir ernst nehmen. Also Gesundheitsschutz, vorbeugender Gesundheitsschutz. Ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist Kühlwesten. Das ist zum Beispiel was in Saudi-Arabien komplett vergessen wurde. Also wenn bestimmte Arbeiten im Außenbereich oder zum Beispiel auch in der Pflege, wo man eben schwer körperlich arbeitet, dann können für 1 bis 2 Stunden können in solchen Situationen Kühlwesten zum Beispiel extrem sinnvoll sein. Ich kenne offen gestanden fast kein Krankenhaus, was sowas überhaupt vorhält. Ja? Mhm. Also das sind Dinge, die man dann eben auch ergänzen kann und sollte.
Also Frau Herrmann und Herr Becker, dann vielen Dank für diesen Appell erstmal. Ja, es ist offensichtlich ein gesamtgesellschaftliches Thema von höchster Relevanz. War total ein interessantes Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit und allen da draußen. Bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.